Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Demokratie und Sozialstaat bewahren, keine Aufrüstung ins Grundgesetz. Ich bin Ava, ich bin aktiv in der BO Wedding. BO steht für Basisorganisation. Wir sind hier in Mitte im Wedding aktiv und wir haben uns in den letzten Wochen und ja jetzt auch Monaten viel mit dem Krieg in und um die Ukraine befasst, mit linken Perspektiven auf Krieg und Aufrüstung, waren Teil von Demonstrationen gegen den Krieg und sind heute sehr froh, dass Inga Solti zu dem massiven Aufrüstungsschub der Bundesregierung zu uns spricht. Inga ist Referent für Friedenspolitik und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch Mitinitiator des Appells, bei dem wir uns auch bedient haben für den Titel dieser Veranstaltung, Demokratie und Sozialstaat bewahren, keine Hochrüstung ins Grundgesetz. Falls ihr den noch nicht unterschrieben habt, das könnt ihr online machen, googelt einfach der Appell und unterschreibt dann. Genau, Inga wird jetzt 30 Minuten referieren. Dann haben wir genügend Zeit für Fragen und Diskussionen und dann hat Inga noch mal ein Schlusswort.
Kannst du loslegen? Super, ja, danke aber für die Einleitung und danke auch an die Organisatoren, Phil, dass ihr das organisiert habt. Das ist echt super. Also es ist jetzt sicherlich auch nicht der leichteste Zeitpunkt, zu so einer Veranstaltung zu kommen. Einmal, dass unmittelbar nach einer politischen Niederlage ist, also wo im Prinzip das, was hier verhandelt wird, schon entschieden worden ist, nämlich letzten Freitag. Und zum anderen auch als Linker jetzt sich aktiv politisch zu betätigen, ist auch nicht das Einfachste. Es sind schwierige Zeiten und da habe ich besondere Hochachtung vor den Genossinnen und Genossen, die da für auch die Linke den Kopf hinhalten, die sich engagieren, die wissen, wie wichtig eine sozialistische Linkspartei in Deutschland ist wie viel eigentlich auf dem Spiel steht in diesen Zeiten. Also als die Veranstaltung geplant worden ist, hattet ihr euch wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass die Veranstaltung dann schon von gestern sein würde. Es war ziemlich offensichtlich, dass die Regierung dieses Programm sehr schnell durchpauken wollte. Das ist uns eigentlich dann erst in der Woche davor, also in der vorvergangenen Woche, klar geworden. Also am Donnerstag bekam ich Wind aus der Grünen und der SPD-Bundestagsfraktion, dass es noch in der kommenden Haushaltswoche eine Entscheidung geben sollte, also dass diese Entscheidung, diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ins Grundgesetz zu schreiben, eben noch in der eben dann letzten Woche stattfinden sollte. Die Entscheidung ist ja dann tatsächlich am 3. Juni gefällt worden. Bis dahin hatten alle Friedensinitiativen Nie wieder Krieg, Abrüsten statt Aufrüsten letztlich auf die Woche vom 20. bis 25. Juni gesetzt oder ging davon aus, dass es dort entschieden werden würde, also der dann kommenden Sitzungswoche und auch der letzten Sitzungswoche vor dem Sommer. Es ist bemerkenswert, dass es selbst Rolf Mützenich als ein Vertreter der entspannungspolitischen Position innerhalb der SPD darauf drängte, die Entscheidung jetzt noch diese Woche zu fällen. Man kann darüber spekulieren, welche Gründe dafür ausschlaggebend gewesen sein dürften. Also ich glaube, dass in der SPD, also dass jemand wie Rolf Mützenich, der jetzt das mittragen muss, etwas, was eigentlich gegen seine ganze politische Erbschaft steht, dass er das am liebsten vom Tisch haben wollte und dass man glaubte, dann vielleicht auch die CDU noch irgendwie unter Druck setzen zu können. Das Ganze ist ja so entstanden, dass die Bundesregierung diese 100 Milliarden Hochrüstung, also drei Tage nach Kriegsbeginn, verkündet hat. Das war schon ein ziemlich bemerkenswerter Move, weil offensichtlich ja die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien nicht mal darüber im Bild waren. Also, dass das wirklich im Hinterzimmer ausgekungelt worden ist. Wir können da länger darüber diskutieren. Ich werde auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Also, woher kommen die 100 Milliarden und sozusagen, wie spontan war das eigentlich? War das eine spontane Reaktion auf den Krieg oder nicht? Fakt ist, dass es dann also wirklich sehr, sehr schnell gegangen ist und ich glaube auch die SPD wollte, dass man das vom Tisch hat, weil die Auswirkungen dieser Entscheidung für diese 100 Milliarden, die werden bald zu spüren sein. Die SPD hatte ja versucht, oder ich glaube, Scholz glaubte, es sei ein cleverer Move gewesen, das Ganze ins Grundgesetz zu schreiben oder über eine Grundgesetzänderung zu machen, aus zwei Gründen. Einmal, dass man eben dachte, okay, wenn man das jetzt über ein sogenanntes Sondervermögen macht, also letztlich Sonderschulden, die nicht unter das Dogma der Schuldenbremse fallen, dass man dann eben nicht zwangsläufig auch Sozialkürzungen oder irgendwie Ersparnisse im laufenden Haushalt machen müsse. Und der zweite Grund war aber, dass man glaubte, man könne irgendwie der CDU-CSU ein Schnippchen schlagen, weil die CDU-CSU ja kurz zuvor eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt hatte gegen die Verwendung von überschüssigen 60 Milliarden aus dem Corona-Soforthilfefonds für den Klimafonds. Und man glaubte dann, man könne jetzt irgendwie letzten Endes mit einem cleveren Schachzug diese Klage der CDU-CSU unglaubwürdig machen. De facto aber hat man sich dann halt für diese 100 Milliarden der CDU-CSU ausgeliefert. Ich habe das im Bundestag als babylonische Gefangenschaft der CDU-CSU bezeichnet. Das ging dann ziemliches Geraune durch den haushaltspolitischen Ausschuss, weil niemand das, also gerade die Sozialdemokraten und Grünen, das nicht so sehen wollten. Aber im Ergebnis ist das gewesen, weil klar war, wenn man auf die Stimmen der CDU-CSU unter Friedrich Merz angewiesen ist, also für die Grundgesetzänderung, dann würden die sich das teuer bezahlen lassen. Und was wir jetzt wissen, was die Ergebnisse der Unterhandlungen dann vom Sonntag, also vor der Abstimmung, also Ende Mai gewesen sind, als also Christian Lindner ausgerechnet, also der Marktradikale in der Regierung, im Auftrag von Olaf Scholz mit Friedrich Merz Unterhändler verhandelte, dass da sich die CDU durchsetzen würde. Und das ist passiert. Die CDU hat im Prinzip alle Punkte durchbekommen, die sie durchbekommen wollte. Also sie hat dafür gesorgt, dass viele sicherheitspolitische Ausgaben nicht von diesen 100 Milliarden gedeckt sind, also noch obendrauf kommen. Also dass diese 100 Milliarden nur für die Bundeswehr sind. Es ist ja so, dass etwa 40% gehen an die Luftwaffe, 19,3 Milliarden gehen an die Marine. Und dass zum Beispiel Ausgaben für Cybersicherheit, Ausgaben für die Bündnisverpflichtung, um von zivilen und erweiterten Sicherheitsbegriffsmaßnahmen mal abzusehen, also dass all die noch aus dem laufenden Haushalt bestritten werden müssen. Also das gilt zum Beispiel für die Cybersicherheit, das sind Kosten von 12 Milliarden, der jetzt im laufenden Haushalt zu bezahlen ist, was natürlich bedeutet, dass die Regierung diverse Vorhaben, die sie hat, nicht wird umsetzen können. Aus der SPD und Grünen Bundestagsfraktion, zu denen ich aus Appellzeiten jetzt sehr gute Kontakte habe oder einfach gute Quellen. Dort geht man insbesondere auf dem jeweils linken Flügel der Parteien davon aus, dass das das Ende der Kindergrundsicherung oder der Bürgerversicherung ist. Also, dass man ausgerechnet in diesen Zeiten der Inflation von 7,9% im letzten Monat, wo also Rentner, Studierende und Kinder nicht über die Runden kommen und wir es mit wirklich grassierenden Armutsproblemen zu tun haben. Die Tafeln sprechen davon halt, dass mittlerweile die Mittelschicht bei ihnen angekommen ist, dass sie halt das, was sie ausgeben können, rationieren. Also das, wo früher eben 4 Äpfel für 3 Tage ausgegeben wurden, an einen Haushalt jetzt eben nur noch 2 Äpfel ausgegeben werden. Also wo man tatsächlich eine Art handfestes Hungerproblem bekommt, dass ausgerechnet in dieser Situation halt für die Rüstung die Kindergrundsicherung oder die Bürgerversicherung geopfert werden könnte. Aufgeschoben ist sie ohnehin. Also die Kindergrundsicherung wurde ja auf nächstes Jahr verschoben, also als ob die Kinder warten könnten, die in Armut aufwachsen. Also das ist sozusagen das, was man sich da eingekauft hat, dass die CDU sich in dieser Weise durchsetzen konnte und dass, obwohl die Schuldenbremse erst nächstes Jahr gelten soll, diese Form von Sozialkürzung jetzt schon spürbar werden. Das ist natürlich für eine Sozialdemokratie sehr unangenehm. Richtig unangenehm wird es natürlich dann im nächsten Jahr, voraussichtlich im nächsten Jahr, wenn also wir nicht nur diese Inflationsproblematik haben und die entsprechende Umverteilung von Einkommen von unten nach oben, die das im Ergebnis hat oder zum Ergebnis hat, sondern wenn dann im Prinzip es einen handfesten Konflikt in der Regierung geben dürfte zwischen einerseits Olaf Scholz und der Sozialdemokratie und ihrem Versprechen, das Rentenniveau bei 48% zu halten. Also das heißt, nicht noch mehr flaschensuchende Armutsrentnerinnen, betrifft ja vor allem Frauen, die in die Teilzeitfalle geraten, geraten sind, also nicht noch mehr davon zu tolerieren. Und also zwischen einerseits diesem Versprechen und dem Versprechen von Christian Lindner an seine Klientel, die Schuldenbremse durchzusetzen. Und das wird also zweifellos ein heftiger Konfliktpunkt werden, wenn man sieht, wie jetzt die Regierung ohnehin von den Medien vor sich hergetrieben wurde, beziehungsweise der Kanzler, nicht die Regierung, in Sachen Lieferung schwerer Waffen, dann kann man auch sehen, also was, welche Möglichkeiten in diesem zukünftigen Konflikt eingelagert sind, also bis hin zu einer tiefen Regierungskrise, der Stellung der Vertrauensfrage, einem Misstrauensvotum gegen Scholz und einer neuen Regierung, die dann unter der Ägide von Friedrich Merz wäre und halt Schwarz-Grün oder Schwarz-Grün-Gelb Jamaika sein würde. Also und die Art und Weise, wie die Medien operiert haben, also ich teile das, wie viele in der Ebert-Stiftung, einige der Intellektuellen es da sehen, dass das eine Kampagne gegen Scholz gewesen ist jetzt mit der Lieferung schwerer Waffen, die eigentlich zum Ausdruck brachte, dass die Medien, die großen Konzerne, also Medienkonzerne, Springer natürlich, den Scholz eh nie gewollt hatten. Also dass sie eigentlich eben Schwarz-Grün gewollt haben, dass Scholz ein Unfall war und dass man hier eine Möglichkeit sieht, unter Umständen also diesen missliebigen Kanzler und die Sozialdemokraten aus der Regierung zu drängen. Das ändert jetzt nichts, dass Scholz hier nicht Opfer ist, sondern Täter. Er hat sich halt ganz gezielt hinter diese 100 Milliarden gestellt, hat daran seine Kanzlerschaft geknüpft und hat einen Bruch mit der gesamten Nachkriegstradition in der Sozialdemokratie, der sicherheits- und friedenspolitischen Tradition der Sozialdemokratie, trotz NATO-Doppelbeschluss und Helmut Schmidt und so weiter, vollzogen. Und das wird letztlich ein Erbe der SPD sein, so wie eben auch die Auflösung der Rentenformel in der alten rot-grünen Regierung oder halt die Hartz-IV-Gesetze, die Agenda 2010, eine Erbschaft der Sozialdemokratie waren, weil genauso wie halt dann Merkel sich auf den Hartz-Gesetzen und der Agenda 2010 von Schröder ausruhen konnte, kann sich zukünftig eine konservative Regierung darauf ausruhen, dass es ein sozialdemokratischer Kanzler war, der diese 180-Grad-Wende in der deutschen Außenpolitik durchgesetzt hat, die es ja tatsächlich ist. Also Annalena Baerbock sagt, es ist so eine 180-Grad-Wende und es ist eine. Es ist ein Bruch mit der Politik der militärischen Zurückhaltung, die halt die dominante Orientierung war in der Bundesrepublik nach 1945 aus guten Gründen. Franz Josef Strauß hatte 1949 gesagt, wer in Deutschland noch einmal eine Waffe anfasst, dem soll die Hand abfallen, bevor er dann 5 Jahre später Atomwaffen für die Bundesrepublik forderte. Aber es ist auf jeden Fall ein Bruch und er wird dramatische Folgen haben. Also er wird dramatische Folgen haben für nicht nur die Verteilungspolitik, die Sozialpolitik, Kürzungen im sozialen und kulturellen Bereich, sondern natürlich auch für Frieden und Sicherheit in Europa. Es wird ja argumentiert, dass es jetzt nötig sei, also dass diese Aufrüstung nötig sei, um abzuschrecken. Also man ist letztlich zurückgekehrt zu eigentlich Konrad-Adenauerschen Positionen oder im Konrad-Adenauerschen Verständnis von Außenpolitik als Abschreckung. Wobei natürlich unterschlagen wird, dass es diese Abschreckung schon vor dem Ukraine-Krieg gegeben hat. Also es wird ja suggeriert, man müsse jetzt der russische Ukraine-Krieg oder der Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte alles verändert und jetzt müsse man quasi reaktiv aufrüsten. Man habe die Bundeswehr systematisch kaputt gespart, Deutschland sei strukturell nicht verteidigungsfähig. De facto ist es so, dass die Bundesrepublik seit 2014 ihre Rüstungsausgaben auf 53,2 Milliarden gesteigert hat. Das ist eine Steigerung um 55% seit 2014. Also es ist einfach gelogen. Also entweder kann man mit dieser Steigerung den Bundeswehrsoldaten vernünftige Unterhosen kaufen oder es gibt ein Problem im Beschaffungswesen der Bundeswehr. Ne? Und das ist tatsächlich belegt. Also es hat unglaubliche Korruption nicht nur mit Beraterverträgen gegeben, sondern auch halt mit bei der Anschaffung der Puma Panzer, bei der Anschaffung dieses einen Schiffs für die Marine, wo 250 Millionen zu viel gezahlt worden sind, bei den F-35, die ungefähr F-35 Mängel haben und trotzdem halt angeschafft werden und viel zu teuer sind. Also das ist ein handfestes Problem und jeder in der Bundeswehr sagt es auch so. Also ich habe in meiner täglichen Arbeit also regelmäßig mit hochrangigen Bundeswehroffizieren zu tun. Das ist ganz interessant, dass die seit einigen Jahren kommen die zur Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Stabsoffizierslehrgängen und wollen die linke Perspektive auf die Außen- und Sicherheitspolitik hören. Das ist immer erstmal, beim ersten Mal war es ein bisschen ungewohnt, plötzlich so 50 Schränke in Uniform in die Rosa-Luxemburg-Stiftung wandern zu sehen. Aber die haben, also die waren erst kürzlich da, vor 3 Wochen waren 2 Lehrgänge da und die halt gesagt haben, also die sagten, sie würden nicht, ein Soldat sagte, ein Offizier, er würde nicht von Hochrüstung, von Aufrüstung sprechen, sondern nur von Ausrüstung, weil dieses Mehrgeld ohnehin versickern würde in unbekannten Quellen, weil jeder wisse, Zitat, was für ein ineffizienter Haufen wir als Bundeswehr seien. Und daraufhin gab es massives Gelächter von allen Offizieren um ihn herum, also so ein wissendes Gelächter, wie man halt lacht, wenn man die Mängel der eigenen Organisation kennt, wie man halt sie nur kennen kann, wenn man Teil dieser Organisation ist. Das heißt also, es gibt ein Beschaffungsproblem, es gibt aber auch ein Problem mit einer schon bis jetzt geltenden Asymmetrie zwischen den Waffenpotenzialen jetzt Russlands auf der einen Seite und der NATO. Also es ist ja bekannt, dass die NATO schon 2021 das 17-fache an Rüstungsausgaben im Verhältnis zu Russland gehabt hat. Dann wird gesagt, na ja, aber in Russland werden die Soldaten ja auch in Rubel bezahlt und so. Aber also wenn man diese Kaufkraftparitäten rausrechnet, ist es trotzdem noch eine gigantische Überlegenheit der NATO-Staaten und selbst die europäischen NATO-Staaten, weil häufig gesagt wurde, na ja, wir müssen aufrüsten, weil was ist, wenn Trump gewählt wird 2024 oder ein anderer Rechtspopulist, da müssen wir Europäer doch selbst irgendwie Sicherheit sorgen. Wenn man nur die europäischen NATO-Staaten nimmt, dann sind die europäischen Rüstungsausgaben das Doppelte von dem von Russland. Es gibt 1,9 Millionen Soldaten der europäischen NATO-Staaten verglichen zu 0,9 Millionen Soldaten, die Russland hat und die Russland, das größte, flächenmäßig größte Land der Welt, über eine riesige Fläche, ein riesiges Territorium verteilt hat. Auch wenn es um schwere Artillerie, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge und so weiter geht, sind die allein die europäischen NATO-Staaten, um von den USA als mächtigsten Militärstaat der Welt gar nicht zu sprechen, Russland auch doppelt überlegen. Von daher ist dieses Abschreckungsargument einfach ein vorgeschobenes Argument. Und es ist vorgeschoben in einer Weise, dass und dadurch wird es ein demokratiepolitischer Skandal, dass halt diese Entscheidung für diese Aufrüstung natürlich nicht erst am 24. Februar getroffen worden ist, sondern natürlich viel weiter zurückliegt. Also hier wurde eine Situation ausgenutzt, wo unser aller Erschrecken, unsere Empörung und unser Entsetzen und unser Mitleid mit den Zerstörungen, den Toten, den Verletzten, den flüchtenden Menschen aus der Ukraine ausgenutzt worden ist, um Entscheidungen durchzusetzen, die schon viel früher getroffen worden ist, aber die jetzt günstig waren, weil man plötzlich die Menschen mitnehmen konnte, die in den 75 oder 77 Jahren zuvor immer und immer wieder gegen solche Aufrüstungsmaßnahmen auf die Straße gegangen sind. Also es wurde einfach ein günstiger Zeitpunkt ausgenutzt. Man kann das auch beweisen, das ist keine Verschwörungstheorie. Also die meisten jetzt der anzuschaffenden Gerätschaften, beispielsweise die bewaffnungsfähigen Drohnen, auch die Orientierung auf mehr Aufrüstung, atomare Teilhabe, wozu dann auch die Anschaffung der F-35 gehört, weil man muss halt die US-amerikanischen Atombomben transportieren können, dafür sind diese Flugzeuge gedacht. All das steht im Koalitionsvertrag von 2001, also der Ampelregierung. Dieser Koalitionsvertrag wurde im November 2021 abgeschlossen. Das heißt also, lange bevor es im Dezember die ersten Warnungen von einer drohenden Invasion seitens Russland, also Russlands in der Ukraine gab. Also das heißt, es wurde im Prinzip einfach nur verkündet, also ein guter Zeitpunkt genutzt, um zu verkünden, was man eh schon beschlossen hatte. Und das Ganze ist sogar noch perfider, weil man sich vor Augen führen muss, dass schon die Aufrüstung 2014 genau so vonstatten gegangen ist. Damals wurde, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber man konnte ja den Deutschlandfunk oder irgendwie Maybrit Illner und Anne Will und die ganzen Talkshow-Formate nicht anmachen. Selbst Tagesschau-Kommentatoren konnte man nicht anhören, ohne halt entgegengebrüllt zu bekommen, Deutschland müsse aufrüsten, Deutschland sei ein Sicherheitskonsument, ein Parasit letztlich und müsse ein Sicherheitsproduzent werden und es gäbe neue Bedrohungsszenarien. Also erinnern Sie sich an oder erinnert euch an Joachim Gauck, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, in Teilen auch Steinmeier, die so geredet haben, rund um die Münchner Sicherheitskonferenz dann 2014, 15. Und damals wurde argumentiert, naja, es gäbe neue Bedrohungsszenarien. Man müsse jetzt aufrüsten. Man wolle das ja eigentlich gar nicht. Man sei ein ganz friedliebendes Land, aber jetzt gäbe es die neuen Bedrohungsszenarien. Der Islamische Staat einerseits und der Rückfall Russlands in die Grenzneuziehungspolitik des Imperialismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, nämlich die Krim-Annexion. Das wurde sozusagen gesagt, das seien die neuen Bedrohungsszenarien. Schon damals war es so, dass die Aufrüstung, die ab 2014 beschlossen worden ist, im Koalitionsvertrag von 2013 stand. Also lange vor der Krim-Annexion und lange bevor der Islamische Staat auf dem Radar von westlichen Außenpolitikern war. Tatsächlich ging es sogar noch weiter zurück, nämlich also der Koalitionsvertrag selbst hat in diesen Aufrüstungsbestrebungen von 2013 gefußt auf einem Papier, das hieß Neue Macht, Neue Verantwortung. Das war entstanden im Auftrag der Bundesregierung von Seiten Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist so der einflussreichste Außenpolitik-Thinktank der Bundesregierung und nicht zufällig das German Marshall Fund of the United States. Diese Studie hieß Neue Macht, Neue Verantwortung. Da wurde argumentiert, ein Land, das so globalisierungsabhängig ist wie Deutschland, könne nicht ein außenpolitischer Zwerg sein, müsse eine globalpolitische Rolle auch militärisch spielen. Das war sozusagen, ist sozusagen die Grundlinie in diesem Papier, das dann den Koalitionsvertrag und die Aufrüstungsmaßnahmen von 2014 dann eben unterfütterte. Und da lässt sich auch erkennen, welche Kräfte da am Werk sind. Es sind nämlich vor allem halt die transatlantischen Kräfte, also letzten Endes Kräfte, die vor allem US-amerikanische Interessen in Deutschland, in die deutschen Parteien tragen. Man muss das so hart sagen, weil dieser Krieg zum Beispiel nicht, in meinen Augen, nicht im Interesse selbst der deutschen Industrie ist. Also nicht im Interesse letztlich des Machtblocks, also der transnationalen Konzerne, weil es ist klar, dass Deutschland vom Multilateralismus profitiert als Exportweltmeister, also beziehungsweise ne, dieses Modell, also dieses Kapitalismusmodell. Und dass wenn es jetzt so kommt, dass die USA erfolgreich eine neue Blockkonfrontation hervorbringen, also indem letzten Endes Russland noch weiter in die Arme Chinas gedrängt wird, indem ein neuer eiserner Vorhang, der Begriff ist übrigens von Goebbels, also ein neuer eiserner Vorhang durch Europa gehe, dass das natürlich zu Lasten eines exportorientierten Wirtschaftsmodells ist. Das war ja auch der Grund, warum Xi Jinping, also der chinesische Staatschef, und Merkel rund um den Davoser Weltwirtschaftsgipfel 2016, 2017, rund um die Trump-Wahl und danach der Trump-Wahl, halt den Multilateralismus so hochgehalten haben und quasi mit einer Stimme sprachen. Und das ist sozusagen jetzt zum Schaden sicherlich also des Exportmodells, aber bezahlen werden das natürlich die unteren Einkommensklassen. Ne? Also das sieht man ja jetzt. Es ist auch der Grund, warum die Grünen, also mit ein zentraler Grund, warum die Grünen so offensiv sein können, weil ihre Klientel von der Inflation am wenigsten betroffen ist und ne, also sozusagen sich das leisten kann. Und die Gefahr, die darin besteht, ist natürlich die, dass wenn jetzt die 45%, die Lieferung schwerer Waffen ablehnen, die halt eine Eskalation des Kriegs in der Ukraine befürchten, wenn sich das politisch äußert auf der Straße, dass das nach rechts gehen wird. Weil die Botschaft kann ganz einfach sein, dass ein Krieg einer Mitte-Links-Regierung oder einer sogenannten Fortschrittskoalition, die Mitte-Links-Sachen macht, zumindest gesellschaftspolitisch, wirtschafts- und sozialpolitisch natürlich nicht, bis auf den Mindestlohn, so, das sind ja gute Sachen. So, es ist ein Krieg einer Mitte-Links-Regierung, die in den Städten lebt Und wir hier auf dem Land, die Auto fahren müssen, die aufs Auto angewiesen sind, müssen den bezahlen mit höheren Benzinkosten, mit höher, ne? Und wir, die unten sind und wenig Geld haben, bezahlen den mit unbezahlbaren Lebensmitteln und so weiter. Also es ist sozusagen die Botschaft, also da eine rechte Botschaft draufzulegen, ist sehr, sehr einfach, was, glaube ich, uns als Linke auch nochmal besonders in die Verantwortung nimmt, dieses Thema nicht den Rechten zu überlassen. Und sie versuchen es ja zu besetzen. Also die, also Alice Weidel beispielsweise spricht neuerdings an Pulten, wo dann am Redepult steht Hashtag Frieden zum Beispiel. Ne? Und also und der Chrupalla, der also hat ja dann auch in den Öffentlich-Rechtlichen so die AfD als Friedenspartei bezeichnet und so. Was für die AfD einfach ist, weil also im Gegensatz jetzt zur Linken und den anderen Parteien gibt es keine Partei, die so homogen gegen Waffenlieferung ist. Also 88% der Anhänger der AfD sind gegen Lieferung schwerer Waffen. Der Linken sind 57%. Bei den Grünen und FDP sind sie wenigstens mit 25%, aber immerhin auch noch 25%. Ich kenne persönlich einige Grüne, die gesagt haben, die bei der Landtagswahl in NRW gesagt haben, sie sagen, also mir ihren absoluten Schock kundgetan haben, also über diese grüne Politik, wo ich erst dachte, so, habt ihr irgendwie die letzten 20 Jahre grüne Außenpolitik nicht mitbekommen, so, also seit dem Kosovo-Krieg sind die Grünen eine interventionistische, kriegsorientierte Partei und trotzdem gibt es halt viele, die halt von der grünen Partei irgendwie Friedenspolitisches noch erwarten und die Person, an die ich da denke, die dann sagte, er sei grünen Parteimitglied und er könne seine eigene Partei nicht wählen. Und so, also es gibt auch diese, nichtsdestotrotz ist bei der AfD das Potenzial halt, am einfachsten zu heben, weil es keinen Widerspruch innerhalb der eigenen Partei gibt und weil die Partei das halt natürlich machen kann und machen muss, um den Osten zu halten, wo halt eine große Mehrheit auch zum Beispiel Lieferung schwerer Waffen ablehnt und Angst hat vor einer Eskalation, also nicht so auch NATO-freundlich ist, wie es jetzt im Westen zunehmend der Fall auch ist. Von daher also hängt dieses Sondervermögen, das jetzt durchgebracht wird, also auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen, wobei von Anfang an eigentlich klar war, es hat natürlich nichts damit zu tun, weil die Waffen eben nicht für die Ukraine gedacht sind. Aber wozu es beiträgt, ist, dass Deutschland sein Potenzial verliert, auch als in einer Vermittlerrolle aufzutreten. Also letzten Endes diesen Krieg diplomatisch zu beenden, zusammen mit der italienischen Regierung, die sich ja da bemüht hat, mit anderen Regierungen, zusammen mit den BRICS-Staaten, mit Brasilien, also mit Indien, China, Südafrika, letzten Endes auf eine diplomatische Lösung zu drängen, die ja jetzt sogar Präsident Biden anerkennen musste, dass es eigentlich nur eine solche Lösung geben wird. Und selbst Zelensky hat es vor mehreren Tagen gesagt, es könne nur eine diplomatische Lösung geben, bevor er dann wieder umgeschwenkt ist und gesagt hat, aber man wolle die Krim zurückerobern. Also das heißt, so verliert Deutschland das Potenzial, die Glaubwürdigkeit, als in der Vermittlerrolle aufzutreten, wenn es halt dieses Vier-Maßnahmen-Paket macht, dass es gemacht hat, nämlich halt die Hochrüstung, die 100 Milliarden, dann die Waffenlieferung, dann die Aufrüstung der Bundeswehrkontingente im Rahmen der NATO Battlegroups an der Ostflanke in Litauen und viertens halt die Sanktionen, die vor allem die unteren und vor allem die mittleren Bevölkerungsgruppen in Russland treffen, aber nicht die Oligarchen, die das Putin-Regime stützen. Also von daher hängt es natürlich miteinander zusammen. Es ist natürlich, hat auch einen symbolischen Charakter. Es trägt natürlich auch zu einer Militarisierung der Gesellschaft nach innen bei und ihr kennt es wahrscheinlich aus eurem Umfeld auch, also wie viele plötzlich doch sehr bellizistisch und militaristisch denken und reden, wobei auffällt, dass es insbesondere diejenigen sind, die am weitesten von der Bundeswehr und vom Militär und vom Krieg entfernt sind, die am kriegsfreudigsten sind. Also, dass die besonnensten Stimmen, die jetzt zu hören sind, aus der Bundeswehr selbst zu hören sind, von alten, hohen Generälen, von konservativen, realistischen, außenpolitisch realistischen Historikern, also ich sag mal von Leuten, die sich auch damit auskennen, und dass diejenigen, die keinen Wehrdienst geleistet haben und nicht wissen, was der Kommiss ist, da am freudigsten dran sind und andere für ihr Selbstwertgefühl oder ihre Selbstgerechtigkeit kämpfen lassen. Von daher, also ja, das hängt zusammen und diese Militarisierung nach innen ist natürlich wirklich sehr dramatisch, wobei man als Linker, glaube ich, auch wenn man jetzt sieht, wie viele Leute plötzlich irgendwie komische Positionen vertreten, glaube ich, auch gelassen sein kann, weil es diese Phänomene in jedem Krieg gegeben hat. Also die Linke hat in Kriegssituationen immer Menschen in beide Richtungen, also verloren, vor allem in die Richtung halt derer, die dann den Krieg befürwortet haben. Das war beim Ersten Weltkrieg ja so mit den Kriegskrediten durch die SPD. Das war im Zweiten Weltkrieg auch so, dass viele, die in der innere Emigration gegangen waren, in der Sozialdemokratie in Deutschland geblieben sind, dann plötzlich Hitlers außenpolitische Erfolge in Anführungsstrichen feierten, ne? Also Sudetenland, Österreich und den Polenüberfall. Und man hat es 1990 erlebt, wo die Antideutschen sich abgespalten haben, also mit der Angst Saddam Hussein oder mit, also dass man für Bomben auf den Irak war, weil man glaubte, damit Angriffe auf Israel verhindern zu können. Das war 1999 natürlich mit den Grünen massiv so im Kosovo-Krieg. Es war 2003 so mit den Soft-Antideutschen, also Hermann Gremlitzer, der damals ja auch für Bomben auf Bagdad mal wieder war, also zum ersten Mal, aber bei ihm war mit dem Glauben, naja, wenn da irgendwie eine blühende Demokratie entstehen könne, dann wäre er auch dafür, dass die USA jetzt den Irak in Schutt und Asche bomben. Von daher, das hat es in jedem großen Krieg eigentlich gegeben. Und ich glaube, die Aufgabe für Linke ist dann eher, auch sich da zu orientieren, nicht so sehr auf die eigenen Reihen zu schauen, sondern sehr viel mehr sich an den Leuten zu orientieren, die noch gar keine Meinung dazu, beziehungsweise die eine dezidierte Meinung haben, aber die sich noch nicht, die nicht linkspolitisch organisiert sind. Also, und tatsächlich, wenn 45% der Bevölkerung die Lieferung schwerer Waffen ablehnen, weil sie eine Eskalation dieses Krieges, eine realistische Eskalation in einen dritten Weltkrieg befürchten, und das entgegen der wirklich fast durchgängig veröffentlichten Meinung, entgegen der Führung aller Parteien mit Ausnahme von Linke und AfD, dann ist es etwas, also ist es eigentlich ein Elite-Massebruch, und sozusagen diese Massen brauchen eine Repräsentation, und ich glaube, da hat man als Linker eine Aufgabe, diesen Leuten eine Stimme zu geben, damit es nicht Wasser auf die Mühlen der Rechten ist. Und damit können wir in die Diskussion gehen. Vielen Dank.